Der Tod ist ein Postmann mit Hut. Jeden ersten Mittwoch im Monat bringt er mir ein Einschreiben. Er hält mir sein tragbares Terminal hin und einen Stift, der aussieht wie ein krummgeschlagener Zimmermannsnagel, und ich krakle einen großen Kreis, dazu inmitten des Kreises einen Haken von rechts nach links und einen von unten nach oben. Etwas, das aussieht wie eine gewagte, eine gewogene und doch für zu leicht befundene Unterschrift. Dann deutet er, der mich längst duzt, ein Lächeln an und fährt mit dem Zeigefinger flüchtig an seine Kopfbedeckung, einen Tiroler Hut. Ich biete ihm Wacholderschnaps in einem Stamperl an. Er stürzt das Destillat, indem er den Kopf in den Nacken wirft und dabei die Augen zukneift, bleckt die Zähne, schnalzt einen vollendeten Knacklaut mit der Zunge, lächelt, führt den Zeigefinger abermals flüchtig an den Hut und dreht sich auf der Schwelle. Ich sehe ihm noch einen Moment nach, seinem hatschenden Gang, den die scherenförmigen Beine verursachen, und ziehe mich mit dem leeren Glas und dem Einschreiben zurück in meine Wohnung. Dann setze ich mich damit an den Tisch. Ich rücke mit dem Stuhl ein wenig ab, um ein Bein übers andere zu schlagen. Ich warte. Warte und betrachte die mal volle, mal halbvolle oder leere Wacholderflasche oder das Schnapsglas. Ich zähle die Fliegen unter der Zimmerdecke. Insektensütterlin, ein stilles Mobile. Ich warte. Eine Stunde oder auch zwei. Das Einschreiben sehe ich nicht an. Wenn es soweit ist, dem Außenstehenden mag es vorkommen wie ein bereits geworden sein, rücke ich mit dem Stuhl an den Tisch heran und öffne das Kuvert. Vielleicht diesmal jubelt etwas in mir noch immer einem neuen Ausgang des Spiels entgegen. Aber nein. Wieder nur das einmal gefaltete leere Blatt, das Monat für Monat wiederkehrende weiße Papier, ein anonymes Schreiben in einem Standardumschlag, mit Automatenmarke versehen. Heute wie letzten Monat. Wie vorletzten Monat. Heute wie immer. Das erste Einschreiben erhielt ich vor fast 2 Jahren an meinem 40. Geburtstag. Mein Postmann verglich damals noch den Namen auf dem Kuvert mit dem in meinem Personalausweis, in den er Einsicht nehmen wollte. Er stutzte, als er sah, dass ich Deutscher bin, zuckte mit den Schultern, murmelte umständlich etwas auf Tirolerisch, vielleicht ein Wort des Verzeihens, ich sei deswegen ja noch kein schlechter Mensch, und griff sich an die Kopfbedeckung. Dann händigte er mir gegen meine Unterschrift einen Umschlag aus, der keinen Absender trug. Ich sah den Hut im Treppenhaus untertauchen und glaubte, als er endgültig verschwunden war, an einen dieser österreichischen Sonderwege. Tragen Sie hier eben Hut, die Einschreibeboten, keine Mütze, keine Kappe, sondern Tiroler Hut. Hier ist eben alles ein wenig Folklore, dachte ich. Das leere Papier entnahm ich dem Kuvert, während ich mir die Zähne putzte. Ich studierte es von beiden Seiten und durchsuchte den Umschlag so lange, bis ich sicher sein konnte, dass er nichts weiter enthielt. Bestimmt ein Versehen. Der Absender würde sich gehörig ärgern, wenn er zu Hause feststellte, dass die wichtigen Unterlagen noch immer auf seinem Schreibtisch lagen und er nichts oder so gut wie nichts für sein Geld verschickt hatte. Er würde sich vornehmen, künftig konzentrierter ans Werk zu gehen und einen neuen Umschlag bereitlegen. Trotz des ersten Impulses warf ich das Einschreiben nicht weg. Es stand doch so zweifelsfrei mein Name auf dem Adressatenfeld und keiner auf dem, das dem Absender vorbehalten bleibt, dass ich mich anmaßend, ja pietätlos gefühlt hätte, dieses Dokument einfach zu vernichten. Ich war 40 Jahre alt. Vor genau einem Jahr hatte Ines ein letztes Mal bulgarisches Rosenwasser auf die überall in unserer gemeinsamen Wohnung aufgestellten Blumensträuße gesprüht, weil die Rosen, wie sie betonte, sonst heutzutage gar nicht mehr richtig dufteten. Sie hatte die Schlüssel zurückgegeben und mir 3 beglaubigte Kopien unserer Scheidungsurkunde auf den Küchentisch gelegt. Ich habe für dich gleich ein paar mitgebracht. Die braucht man doch immer. Ines trank ihren Kaffee wie üblich nicht ganz aus und stellte die Tasse in die Spüle. Mit dem verbliebenen Rest der Flüssigkeit bekleckerte ich Tage später wie üblich und als wäre inzwischen nichts geschehen, den Boden vor der Spülmaschine. Dann lehnte sie ihre Stirn flüchtig an meine, ich roch das Rosenwasser, und sagte, den Gummibaum und die Blumen behältst du. Ich nickte. Ich habe nicht nur den Gummibaum behalten. Wenn sich Ines fortan zu besuchen ankündigte, tätigte ich zuvor Inspektionsgänge durch die Wohnung, um auch wirklich alle Erinnerungsstücke an unsere gemeinsame Zeit zu verbergen. Ich mochte ihr keine Gelegenheit geben, den Kopf zu senken, ihn sachte einmal nach hier, einmal nach dort zu schütteln und mit leiser Enttäuschung in der Stimme zu murmeln, ach jo, vorbei ist vorbei. vorbei ist vorbei. Ich dachte an Selbstmord oder dachte nicht daran. Und wenn ich nicht daran dachte, dann allein deswegen, weil ich kein Verlangen danach hatte, tatsächlich meinem Vater nachzueifern. Ihm, der mir alles eingebrockt hatte. Meine Tage gingen in einem Gleichmaß dahin und ich verstand es nicht, ihnen Persönlichkeit abzutrotzen. Ich stand auf, zu früh. Ich kochte Kaffee, der mir nicht schmeckte. Ich legte mich wieder ins Bett, obwohl ich wusste, dass mir das moralisch ganz und gar nicht gut tun würde. Ich stand wieder auf, zu spät, ging in einen Schnellimbiss und aß übermäßig oder nur einen Bruchteil meiner Bestellung. Den Weg zur Trafik konnte ich mir gerade noch verbieten. Ich wollte wenigstens hierin stark bleiben vor mir. Schließlich hatte ich mir das Rauchen abgewöhnt. Wenn ich es auch nur getan hatte, weil ich vor ihnen es wieder einmal als ein neuer Mann dastehen wollte. Mutters Beerdigung war das letzte Mal, dass ich mit Ines in Deutschland war. Das letzte Mal, dass wir überhaupt zusammen weggefahren waren. Schon während wir im Nachtzug nach Norden saßen, wusste sie, dass sie mich verlassen würde. Nur noch die Beerdigung wollte sie abwarten und mir 2 Trauermonate zugestehen. Ines war mit mir gekommen, weil sie mich nicht allein lassen wollte, mich nicht allein lassen konnte mit meinen widerstreitenden Gefühlen, zu einem Zeitpunkt, da mir ansonsten nicht einmal mehr das Nikotin beistehen würde. Der Kontakt zu meiner Mutter war eher sporadisch gewesen. Von einem Moment auf den nächsten war ich für keine Nachfolgetournee in Frage gekommen. Die europäische Musical-Industrie lag in Trümmern, glaubte man den Musikagenturen. Zwischen Mutter und mir blieb am Telefon nichts. Auch nicht ihr halbstundenlanges Schelten. Ich hätte meine Jugend, ihr Geld für meine musikalische Ausbildung, ja, mein Leben vergeudet und sollte jetzt wenigstens nicht werden wie mein Vater. Und auf Nachwuchs spekulieren könne sie wohl auch nicht mehr. Meine Ines und ich, wir sollten die Welt ruhig dem Rucola und den Ameisen überlassen. Kinder seien heute wohl einfach nicht mehr in Mode. All dies war einmal, war das Verbindende, das unsere Telefonate wie von selbst bestritten hatte. Jetzt, nachdem wir Begrüßungsworte ausgetauscht und uns wechselseitig über unsere Gesundheit, das Deutschland- und Österreich-Wetter informiert hatten, schwiegen wir. Einen Viertel-Euro lang schwiegen wir. Dann sagte sie, kippelst du wieder mit dem Stuhl? Nein. Ich höre doch, wie er knarzt. Ich atmete aus, stellte die vorderen Stuhlbeine unendlich leise auf den Boden ab.
Wirklich nicht?
Aber nein. Du sollst nicht mit dem Stuhl kippeln, du schlägst dir noch den Schädel ein. Noch ein Viertel-Euro verschwand in der Stille. Schließlich sagte ich, Mutter, ich lege jetzt auf.
Ja, antwortete sie, das tu.
Dann legte sie vor mir auf. Ines wollte mich nicht allein lassen mit einer toten Mutter, mit dem Nachlass einer toten Mutter, mit dem Nachlass einer toten Mutter in meinem Kopf, bevor sie, Ines, mich allein ließ. Ich hatte ernsthaft damit gerechnet, mich an ihrer Brust ausweinen zu können, eine sanfte, eine stille Reinigung zu erfahren, die sich einigend auf unsere Beziehung auswirken würde. Doch in den 3 Tagen, in denen wir uns auf Mutters Nachlass warfen, waren wir weiter voneinander entfernt denn je. Meine Frau leistete die Hauptarbeit. Sie suchte alles Unangenehme, alles, was nach Problemen aussah, von mir fernzuhalten. Sie entmüllte die Wohnung meiner Mutter, die kurz vor der Verwahrlosung gestanden hatte. Sie sortierte, ordnete, gab den Entrümplern Anweisungen. Sie bestach die Friedhofsgärtner wegen der Grabpflege. Sie sprach mit dem greisenhaften Notar, der nur zu vermelden hatte, dass von meinem Erbe nichts geblieben sei. Mutter lebte ein kostspieliges Leben, das dem ersten Anschein trotzte. Ines rückte mir in all dem übrig gebliebenen Kindheitsplunder näher, als mir je ein Mensch gekommen war. Und das trieb sie endgültig fort von mir. Diese Nähe schien an ihr, an uns zu kleben. Ines fürchtete, floh meine Berührung, sie versagte sich mir. Vielleicht, weil ich noch immer ein Teil dieser Mutter war, deren schmutzige Inkontinenzeinlagen sie aus der verstopften Toilette zog und immer ein Teil von ihr bleiben würde. Das wäre, was überhaupt von dieser Mutter bleiben würde.